Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Henning Siedentop, dem Geschäftsführer von Melaware. Wir sprechen über nachhaltige Mode, das Leben zwischen Lüneburg, Indien und Kassel und was Kassel sich von Belgien abgucken sollte. Henning, schön, dass du da bist heute.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und was mich noch mehr freut, dass wir jetzt erst diesen Podcast haben mussten, um zu merken, dass wir zusammen in der Schule waren.
Ja, spannend, oder?
Also. Ja, wir haben offensichtlich 5 Jahre mindestens zusammen in Parallelklassen verbracht, auf der Engelsburg schon wieder. Die Engelsburg verfolgt uns hier in diesem Podcast. Und mussten jetzt heute erstmal hier so zusammenkommen, um es zu merken. Und haben gerade erstmal direkt die gemeinsamen Bekannten auseinandergenommen hier, wie es da alles gibt.
Klein ist die Welt.
Ja, genau. Du bist in der Ökosiedlung geboren. Also eigentlich wollten wir jetzt direkt erstmal über Melaware sprechen, aber dann hast du vorhin erzählt, du bist in der Ökosiedlung in Kassel geboren.
Ja.
Und daher kommt die Prägung schon, oder was?
Vermutlich oder wahrscheinlich, ja. Also Kassel hat ja die erste Ökosiedlung Deutschlands 1985 gebaut oder gegründet. Das hat der Herr Professor Minke gemacht, zusammen mit den Architekten Hegger Schleif. Und das ist am Wasserturm. Und ja, da bin ich groß geworden. Vor ja, knapp 35 Jahren.
Verrückt, was ist die Ökosiedlung? Du hast das so super selbstverständlich eben erzählt und ich dachte so, oh, kenne ich gar nicht. Mist, sollte man womöglich kennen als hier wohnender Mensch.
Ja, was ist das genau? Es ist ein bisschen versteckt, aber es ist in Harleshausen, also zwischen Rothen-Dittmott und Harleshausen. Man wollte halt damals zeigen, dass man in der Stadt auch auf eine gewisse Art und Weise ländlich wohnen kann, also mit ökologischen Baumaterialien, mit unbehandeltem Lärchenholz außen, Lehm innen fürs Wohnklima, keine Bodenversiegelung, eigentlich ja ein gesundes Wohnen, Mensch und Natur zusammen, auch mit Gemeinschaftsflächen auf ja, einem Raum mit 35 bis 40 Häusern.
Muss man sich das so kommunenartig vorstellen? Ein bisschen, oder?
Ja, nee, nicht unbedingt, weil jeder hat dann doch sein eigenes Haus, sein eigenes Grundstück. Ja. Es gibt aber auch Gemeinschaftsflächen, die man nutzen kann. Mhm. Also es sind eigentlich primär Familien oder Pärchen, die da damals gebaut haben, genau.
85 war schon durchaus sehr früh für so ein Projekt wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es halt immer wieder spannend, dass man eigentlich damals schon so weit gedacht hat über Dinge, über die wir heute immer noch reden und nachdenken, was eigentlich schon längst Realität ist. Und ja, ich höre ja auch nur immer dann die Geschichten von meinen Eltern, was für Bedenken damals schon gab von der Bevölkerung, von der Stadt. Aber generell, wenn man auf solche Projekte geschaut hat und das Haus steht noch so wie damals und es funktioniert alles. Also ich finde, da sieht man immer ganz gut, wie so Nachhaltigkeit auch dann funktioniert.
Sind die Bedenken noch immer sehr ähnlich?
Nee, also inzwischen ist es natürlich voll etabliert und es ist auch ein Touristenmagnet. Teilweise kommen da auch Touristengruppen aus Japan. War nicht selten, dass die Leute um unser Haus gelaufen sind. Guckt, dann wohnt da wirklich jemand, weil man sieht halt im Sommer wirklich nicht, wo die Häuser sind. Und sieht halt sehr viele Bäume und Sträucher und Natur. Und also das ist, inzwischen hat sich das natürlich voll etabliert und wurde ja auch dupliziert, nicht nur in Kassel, auch in Deutschland. Und gibt ja jetzt viele Projekte in die Richtung.
Jetzt werdet ihr wahrscheinlich den totalen Run haben. Du kannst deine Eltern schon mal vorwarnen, wenn ihr da noch wohnt.
Ja.
Wahrscheinlich werdet ihr jetzt den totalen Run aus Kassel haben. Also ich werde am Wochenende mal rumdüsen.
Ja,
mit dem Fahrrad natürlich.
Gerne umschauen,
Sehr schön. Das heißt, das wurde dir quasi schon so ein bisschen in die Wiege gelegt mit dem nachhaltigen Denken offensichtlich. Und dann kam es zu Melaware. Erzähl mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist denn Melaware für die, die es noch nicht wissen und wofür steht ihr?
Ja, also genau, Melaware ist ein nachhaltiges Modeunternehmen. Also wir produzieren Fairtrade und biozertifizierte Kleidung, Textilien wie das Hemd, was ich anhabe. Wir haben aber auch Rucksäcke und Sneakers und produzieren alles in Indien aus Fairtrade und biozertifizierter Baumwolle und verkaufen die im stationären Einzelhandel in Deutschland. Wir haben 300 Verkaufspunkte, an die wir liefern unsere Mode und haben auch einen eigenen Online-Shop und nutzen auch Marktplätze. Und unser Ziel ist es, nachhaltige Mode in den konventionellen Markt zu bringen, also dass die Verbraucherinnen die Möglichkeit haben, Mode einzukaufen, die Fairtrade und Bio zertifiziert ist, aber gleichzeitig auch erschwinglich ist, also zu Preisen, die man sich leisten kann, weil wir einfach festgestellt haben, dass so die Gedanken und das Verbraucherverhalten im Bereich von Lebensmitteln schon sehr ausgeprägt ist. Da ist Fairtrade und Bio schon ein großes Thema. Und im Bereich der Mode war das eigentlich immer eher noch so ein Nischenthema. Und das nimmt jetzt so richtig an Fahrt auf. Als wir 2014 gegründet haben, war das immer noch so ein Nischenthema und hatte immer noch so die Behaftung, ja, das sieht aber nicht gut aus oder ist zu teuer oder gibt es nur in so ganz ausgewählten Boutiquen. Und das hat sich halt total gewandelt. Und da sind wir eigentlich von Anfang an mit dabei und probieren das ganze Thema jetzt einfach immer größer zu machen, damit halt die Leute zwar auch natürlich weniger konsumieren, aber wesentlich hochwertiger. Das ist so das Ziel.
Das heißt, ihr sitzt hier in Kassel Womöglich denkt der eine oder andere Kassler jetzt gerade, kenne ich ja irgendwie gar nicht. Wo ist denn euer Laden?
Ja, genau. Also wir sind ein bisschen versteckt in dem Sinne, als dass wir unser Büro und unser Showroom hier in Kassel haben. Das heißt, unsere Geschäftskunden, Geschäftspartner, die wissen das schon und kommen uns hier auch besuchen. Wir sitzen mit unserem Büro in der Gottschalkstraße in der Nordstadt in der Nähe vom Hauptcampus und wir selber verkaufen aber nicht direkt an Endverbraucher von unserem Büro aus, sondern wir beliefern halt den stationären Einzelhandel und man kann in Kassel unsere Produkte aber kaufen, zum Beispiel bei Fingers in der Innenstadt oder bei Timeless in der Innenstadt auf der Friedrich-Ebert-Straße im Wildwood oder bei Soki, genau, es gibt verschiedene Verkaufspunkte.
Ja, sind es dann, also seid ihr beschränkt auf die Kasseler Verkaufspunkte oder kann man euch weltweit, deutschlandweit, wo trägt man so Millerware-Klamotten?
Ja, also man kann theoretisch natürlich online bei uns einkaufen und wir verschicken auch europaweit unsere Produkte. Wir haben 300 stationäre Händler, wo man Millerware kaufen kann, das ist primär in Deutschland. Das sind inhabergeführte Geschäfte des konventionellen oder nachhaltigen Mode-Einzelhandels, sind auch Outdoor-Geschäfte. Es gibt unsere Produkte aber auch online zu kaufen bei About You, ab dieser Woche auch bei Zalando. Wir verkaufen auch über Amazon an die Verbraucher, die eigentlich eher auf diesen Marktplätzen unterwegs sind, um so wirklich auch die konventionellen Endkunden zu erreichen.
Ja, steht da Fett Millerware drauf und alle denken sofort, jetzt, wenn sie es wissen, oder ist es eher so ein bisschen versteckter?
Ja, also auch das Branding ist ein bisschen versteckter. Also auf den Rucksäcken und auf den Schuhen steht Mela groß drauf jetzt auch. Aber wir stellen die Marke nicht so sehr in den Vordergrund. Also wir konzentrieren uns eher auf gute Produktqualität. Mhm. Also wenn wir so ein Hemd produzieren, so wie ich es jetzt anhabe, da steht dann auch nicht irgendwo Mela oder Millerware drauf, sondern nur, wenn man ins Etikett hinten reinschaut. Wir schauen halt, dass wir die ganze Energie und auch unser Investment in die Qualität der Materialien stecken. Also, dass wir Knöpfe nehmen aus Flussperlmuscheln und keinen Kunststoff oder bei anderen Produkten, dass wir sehr stark darauf achten, dass wir keine Materialien verbauen, die irgendwie schädlich für Mensch und Umwelt sind. Und das ist unser Fokus, viel mehr als die Marke als solches.
Ja, das heißt, das Geld, was bei anderen Firmen wahrscheinlich irgendwie Marketingkonzepte reingesteckt wird, fließt bei euch dann wirklich in das Thema nachhaltige Produktionen mit rein.
Ja, genau. Also wir probieren halt wirklich alle unsere Energie und auch das Investment in die Materialien, in das Produkt zu stecken, in die Lieferkette, in Sozialstandards, in ökologische Standards, um darüber sozusagen Verbraucherinnen zu gewinnen und davon zu überzeugen, dass unsere Produkte nicht nur gut für die Menschen sind, die daran arbeiten, sondern auch für diejenigen, die es dann nachher tragen, also dass es wirklich gesund für unsere Haut ist. Und auch wenn dann die Ende der Nutzungsphase erreicht ist von so einem Produkt, dass man daraus möglichst auf eine schlaue Art und Weise auch was Neues machen kann. Also wir mischen jetzt keinen Polyester mit Baumwolle und sowas, nur um die Kosten zu minimieren oder um einen gewissen Trageeffekt zu bekommen, sondern wir lassen die Produkte sortenrein, damit man dann nachher dann auch daraus hochwertige neue Materialien machen kann, wenn dann auch die Recycling-Systeme soweit sind in Deutschland.
Das heißt, ihr guckt eigentlich schon einmal weiter, nicht nur bis dahin, wo der Verbraucher, die Verbraucherin das Produkt quasi anhat, dass es möglichst lange hält, sondern ihr guckt auch, was passiert danach weiter.
Ja, genau. Also für uns ist so dieser ganzheitliche Ansatz von Nachhaltigkeit besonders wichtig. Also wir nennen das Ganze wir orientieren uns am Cradle-to-Cradle-Design-Konzept. Also wir möchten Produkte so kreieren, dass sie gesund für Mensch und Umwelt sind. Und das fängt halt beim Produktdesign an, beim Ursprung. Und dafür muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wo wird denn mein Produkt wie genutzt? Hat es irgendwie einen Nutzen, der irgendwie Abrieb verursacht? Oder ist es einen Nutzen, den ich irgendwie längerfristig wiederverwenden kann und dann genau das Produkt so zu designen, dass man hinten raus damit etwas Neues machen kann. Also entweder in den technischen Kreislauf zurückführen kann oder in den biologischen Kreislauf schicken kann, also kompostieren.
Ein Thema, was auf jeden Fall in Deutschland angekommen ist und wenn man jetzt so auf Corona guckt, dann denkt man, da werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch keinen großen Einbruch gehabt haben. Die Leute werden online weitergekauft haben oder wie hat sich Corona bei euch ausgewirkt?
Ja, also das wäre schön für uns gewesen. Ja. Leider ist die Modeindustrie eine der Industrien, die mit am stärksten betroffen ist, denn die Menschen haben natürlich in der Zeit der Krise geschaut, wie sie jetzt ihr Geld ausgeben. Und wenn man den Kleiderschrank aufmacht, stellen die meisten fest, der ist eigentlich voll. Und das ist nicht das Erste, was ich jetzt nochmal kaufen muss, wenn es unbedingt nicht sein muss. Und wenn es einem dann, wenn man Unsicherheiten hat.
Man konnte es ja auch nicht so richtig nach außen tragen.
Genau, man konnte es auch nicht zeigen. Ja. Man saß im Homeoffice oder ist nicht an die Arbeit gegangen. Und da war das dann nicht das Erste, was man gebraucht hat. Und wenn man dann noch ein bisschen auch auf seinen Geldbeutel schauen muss, dann spart man dann. Also die Modeindustrie ist um ca. 60% eingebrochen in den Zeiten. und wir sind da analog mitgegangen, weil natürlich unsere Händler auch geschlossen hatten und keine Umsätze machen konnten. Und natürlich wurde online mehr gekauft, aber das hat niemals das kompensiert, was im stationären Handel verloren gegangen ist. Und in der Gesamtbetrachtung hat der Modehandel natürlich stark verloren.
Das heißt, 60% hast du gerade gesagt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier in Kassel, rein um das ganze operative Geschäft laufen zu lassen?
Wir sind jetzt 12 Mitarbeiter, wovon 8 Teilzeit arbeiten, das sind Werkstudenten. Mhm. Und haben dann nochmal eine beschützende Werkstatt, das ist eine Logistik, eine GmbH in Buchholz in der Nordheide. Da arbeiten nochmal 12 Teilnehmer, also Menschen mit psychologischen Erkrankungen, die dort von Betreuern betreut werden und die Logistikdienstleistung für uns machen. Genau, das ist so die Mitarbeiteranzahl, die für uns arbeiten.
60% Umsatzrückgang heißt, was hast du mit den MitarbeiterInnen gemacht?
Ja, also wir haben gemeinsam im Team die Stunden reduziert. Also ich habe ein Modell entwickelt, wonach alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen bleiben konnten. Wir aber für einen gewissen Teil Kurzarbeit angemeldet haben. Im ersten Monat haben die nur noch 20% gearbeitet, sind inzwischen aber schon wieder bei 50%. Und die Werkstudenten mussten ihre Stunden auch analog reduzieren. Darüber hinaus habe ich mein Gehalt auch mit angepasst. Und wir haben einfach geguckt, dass wir da ein bisschen mit geringeren Kosten durch die Krise kommen können, sind aber jetzt auch zuversichtlich, dass wir daraus auch auf eine gewisse Art und Weise gestärkt wieder vorgehen können, haben auch einiges in der Zeit gelernt und uns auch nochmal unser Unternehmen anders angeschaut. Und natürlich ist das verlustreich und das tut finanziell weh, aber gerade wenn man auf so einem Wachstumskurs ist, wie wir es für dieses Jahr vorhatten, was soll man machen? Die Krise hat alle getroffen gleichermaßen und mussten wir auch durch.
Wo wolltet ihr ankommen dieses Jahr? Also habt ihr so Ziele gesetzt, über die du sprechen kannst?
Ja, also wir sind ja jetzt nicht irgendwie Investoren getrieben oder verstehen uns auch nicht als Startup, sondern als nachhaltiges Unternehmen, was auch nachhaltig wächst. Aber wir wollten schon einen kleineren siebenstelligen Umsatz dieses Jahr machen und wollten uns im Vergleich zum letzten Jahr verdoppeln. Mhm. Also haben da schon ambitionierte Ziele, haben auch die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt bekommen von unseren Finanzpartnern und unserer nachhaltigen Bank, mit der wir zusammenarbeiten, der GLS Bank. Und haben da jetzt aber trotzdem, auch gerade was die Investments angeht, wie neue Kollektionen in Indien und so weiter, auch alle Zusagen eingehalten und gehen davon aus, dass es sich jetzt ein bisschen verschiebt, aber dass es jetzt nicht aufgehoben ist, sondern es dauert jetzt einen kleinen Tucken länger.
Irgendwie 2,5 Monate, die verloren sind, müsste jetzt irgendwie wieder rein.
Genau, also die Delle wird laut Industrie für den Modebereich schon sich über 1,5 Jahre hinziehen, bis die wieder zurückgebogen ist. Aber wir hoffen natürlich, dass es in unserem Bereich, weil wir halt was Zukunftsträchtiges machen, etwas schneller geht und dass wir einfach agiler da früher rauskommen können. Genau.
Ja. Es sind aber auch schöne Dinge passiert, tatsächlich für euch in der Corona-Phase. Ihr seid nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.
Genau, ja, das ist eine sehr freudige Nachricht. Die hat uns jetzt die Tage erreicht und da sind wir natürlich gespannt und hoffen, dass wir da am Ende des Jahres zumindest unter die Top 3 kommen. Aber allein die Nominierung ist natürlich schon eine Auszeichnung für uns, haben wir im Speziellen für unseren Rucksack bekommen, weil das der erste und einzige Rucksack ist weltweit, der Fairtrade und Bio zertifiziert ist. Und das sind natürlich schöne Neuigkeiten.
Mhm. Sehr schöne Neuigkeiten, da kann man auch mal stolz drauf sein.
Ja, auf jeden Fall. Nee, da haben wir auch uns sehr drüber gefreut.
Zeichen für das ganze Team, was ja auch erstmal ein bisschen einstecken musste die letzten Wochen und Monate.
Korrekt.
Und, das rüttelt einen dann ja doch wieder wach und lässt einen motiviert weitermachen. Mhm. Ne?
Genau.
Das ist ein schöner Übergang zum Thema konventionelle Modeindustrie zur nachhaltigen Modeindustrie. Mhm. Was ist denn da so der Unterschied? Also kann man das irgendwie festmachen?
Ja, also die Modeindustrie generell ist an so einem Scheidepunkt und weiß auch, dass sie sehr viele Probleme verursacht und beziffert die auch und probiert auch immer irgendwie über Initiativen was zu verbessern, aber eigentlich nur so als Geste und Tropfen auf den heißen Stein. Also die konventionelle Modeindustrie probiert, überspitzt formuliert, zu relativ günstigen Konditionen unter Missachtung sehr vieler Parameter in Fernost Mode schnell und qualitativ minderwertig zu produzieren, um sie dann hier möglichst teuer weiterzuverkaufen, um dabei...
Was ist denn mit dem Label nachhaltig?
Mit dem Label nachhaltig ist dann bei dem ein oder anderen Unternehmen inzwischen auch oft mit dabei. Und nur wenn man dann in die Tiefe geht und mal hinschaut, dann hört das halt meist bei Recycling, Polyester oder irgendwelchen Naturfasern auf. Aber keiner stellt die Fragen eigentlich, was wird da wie zusammengemischt und welche Güte hat die chemische Substanz von diesem Produkt? Ist das überhaupt gesund für meine Haut? Und unter welchen Bedingungen wird das produziert? Also die meisten picken sich halt einen Aspekt raus, aber Nachhaltigkeit ist halt komplex.
Schreiben
sie es groß hin, genau. Und dann braucht es natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit. Und die Verbraucher werden halt immer informierter und fragen halt nach. Und da gibt es schon auch jetzt politische Initiativen und Standards und ja, da muss man halt natürlich schon gucken, wie sich die einzelnen Unternehmen unterscheiden. Und das ist halt unsere Herausforderung, auch dann zu erklären, was sich bei uns eigentlich von anderen unterscheidet.
Seid ihr da schon auch in so einer aufklärenden Rolle mit drin? Also seid ihr einfach nur die Modeproduzenten und knallt es so raus? Oder wie siehst du deine Rolle dabei, deine Position dabei in der Welt?
Also wir haben natürlich schon einen Bildungsauftrag und den nehmen wir auch wahr. Also wir haben auch einen eigenen Podcast-Kanal auf Spotify, wo wir halt auch probieren, Hintergrundinformationen zu geben, wo wir auch Gäste einladen von anderen Unternehmen aus anderen Branchen, um auch das Spektrum zu erklären, weil es ist ein komplexes Thema und am POS im Laden oder online interessiert meistens erstmal der Preis. Wenn es dann noch nachhaltig ist, ist auch okay, aber die Leute können nicht oft dann in der Tiefe, sie wollen eigentlich nur ein T-Shirt oder ein Pullover kaufen, und aber um nachvollziehen zu können, warum der vielleicht etwas teurer ist oder warum die Qualität besser ist, weil es aus einem gewissen Material ist, muss man schon ausholen, und das fällt gar nicht, ist gar nicht so leicht bei Mode, weil das eigentlich über Jahrzehnte jetzt antrainiert wurde von der Modeindustrie. Das ist ein schnell drehendes Produkt, da musst du dir keine Sorgen machen, einfach kaufen, und wenn du es nicht mehr brauchst, was Neues, und das Rad zurückzudrehen, das ist natürlich nicht so leicht. Das ist
ein kompletter Mindchange, der da passieren muss.
Genau, da muss man schon, und deshalb die Industrie, also die nachhaltigen Unternehmen oder die nachhaltiger agieren, so wie wir, die probieren da schon noch gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Natürlich ist nicht jeder gleichermaßen da engagiert, aber das geht nur gemeinsam, und das hat man jetzt auch so ein bisschen gemerkt in der Krise, dass die Unternehmen auch, also da hat viel Austausch stattgefunden. Ich habe mit vielen anderen Unternehmern gesprochen, die Unternehmen wie Melaware auch gegründet haben oder führen, und dass man gemeinsam überlegt, wie kann man das irgendwie jetzt nutzen auch, und da ist schon viel Zusammenhalt, weil die Nachfrage ist auf jeden Fall da. So. Mhm. Also, ja.
Wobei man ja auch sagen muss, du hast vorhin gesagt, meistens ist es, man steht im Laden und entscheidet dann irgendwie nach Preis und Gefühl ein Stück weit, und das ist eine schnelle Entscheidung. Man muss ja auch sagen, ihr seid jetzt nicht viel teurer als die Produkte aus der konventionellen Modeindustrie, oder?
Ja, also das ist tatsächlich so. Also wir haben Strickpullover, die kosten 49 €, oder wir haben Longsleeve für 29 €. Das sind Produkte, oder ein wirklich so ein klassisches Businesshemd für 59 €. Da sind Markenprodukte teilweise sogar teurer. Und das ist auch unsere Strategie. Also Nachhaltigkeit heißt ja auch ökonomisch, also sozial und ökologisch, klar. Aber auch ökonomisch, das darf man dann nicht vergessen. Und wir produzieren halt auf so eine Art und Weise und überlegen uns immer ganz genau, was darf denn das Produkt eigentlich kosten, was wir gerade im Hinterkopf haben.
Und planen dann darauf hin.
Und planen dann darauf hin und machen da auch Umfragen und fragen auch im Team rum und gucken auch, was der Wettbewerb macht, und wollen halt grundsätzlich Nachhaltigkeitsführer sein. Das bedeutet auch, der Preis muss passen, weil sonst ist es halt für eine exklusive Gruppe, und damit kann man halt keine Massen bewegen, und wir produzieren halt in Indien, in Asien, und wenn wir da was positiv bewirken wollen, dann reicht es halt nicht, wenn wir da irgendwie 5000 T-Shirts bestellen, das nimmt da keiner wahr, die arbeiten halt in anderen Dimensionen.
Das heißt, ihr braucht irgendwie andere Mengen dahinter.
Brauchen andere Mengen, genau, und über die Menge kommt dann auch der Preis, und wenn wir halt nicht so schnell drehende Mode machen, sondern mehr so Essentials und Basics und da ein bisschen klassischer bleiben, dann müssen wir auch nicht die Vielfalt und die Breite anbieten und ständig neue Shootings machen und das alles mitfinanzieren, sondern können da ein bisschen ökonomischer arbeiten, haben da halt hinter der ganzen Geschichte dann noch ein sehr intelligentes und gut durchgerechnetes Geschäftsmodell.
Ja.
Und das ist so der Mehrwert, den wir dann bringen. Und dadurch wird das Produkt dann halt günstiger am Ende.
Macht total Sinn. Produktion in Indien stelle ich mir im Moment schwierig vor. Corona war ja nicht nur in Deutschland, wie wir alle wissen.
Genau.
Was hat das für eure Produktionskette geheißen? Also, oder heißt es immer noch? Was ist da passiert? Was hat das für Auswirkungen gehabt?
Ja, ähnlich wie hier alle Geschäfte geschlossen haben, waren in Indien alle Produktionsstätten geschlossen. Da ging sogar alles zu. Genau, die Leute durften auch nicht raus. Also die durften auch nicht von zu Hause arbeiten. Geht sowieso nicht jetzt bei so einem Betrieb wie einer Näherei. Sprich, da war für 2 Monate einfach alle Lichter aus. Die Leute waren angehalten, zu Hause zu bleiben. Das wurde auch stark kontrolliert.
War es in Indien vor Deutschland?
Nee, es kam später. Also das kam ungefähr 2-3 Wochen nach Deutschland, genau. Das heißt, die sind jetzt auch etwas länger dann sozusagen im Lockdown gewesen und kommen jetzt langsam da erst wieder raus, und das auch nur stückweise, und haben jetzt so Zonen, die dann eingerichtet sind. Und das war natürlich schon ein harter Schlag, also für die gesamte Textilindustrie in Indien. Und genau, die müssen jetzt sich langsam erstmal wieder berappeln.
Ja. Wahrscheinlich bestellt ihr nicht von heute auf morgen für übermorgen. Habt ihr jetzt irgendwie Lieferproblematiken gehabt bis jetzt? Heißt das was für die kommenden Kollektionen, wie muss ich mir das vorstellen? Also da wurde nicht produziert, ihr konntet hier nicht verkaufen, müsste ja alles gut sein.
Ja, also ja. Wir arbeiten halt momentan, also bis dato haben wir im Textilbereich immer mit Artikeln gearbeitet, die wir vorrätig auf Lager halten, immer für 6 Monate im Voraus sozusagen auch lagern und dann bedarfsgerecht nachordern, wenn wir wieder was brauchen. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen sehr großen Lagerbestand, um auch die Händler beliefern zu können und die Endkunden. Das heißt, da waren wir ganz gut bestückt. Auf der anderen Seite arbeiten wir seit neuestem auch mit 2 Kollektionen, wo wir jetzt im Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter neue Teile rausbringen. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht. Und die kamen Gott sei Dank noch vor diesem Lockdown aus den Fabriken raus und quasi an.
Für Sommer wart ihr schon mal
safe? Waren wir safe, genau. Das ging gerade auf Schiff, bevor dann sozusagen das da alles ausging. Die Ware kam dann hier natürlich an zu einem Zeitpunkt, wo die Geschäfte zu hatten. Das heißt, wir haben die Ware dann zurückgehalten, konnten damit halt auch keine finanziellen Mittel generieren und haben dann aber haben den Händlern halt das Entgegenkommen gebracht, dann zu liefern, wann sie das wollten. Und eigentlich 80% unserer Händler haben es direkt, nachdem sie geöffnet haben, dann auch abgenommen und auch gezahlt. Das heißt, da waren wir eigentlich relativ sicher. Und die Herbst-Winter-Kollektion, die kommt jetzt etwas verspätet an. Die Inder holen wieder ein bisschen Zeit auf und rein. Die sind da halt relativ kreativ und schnell. Und wir haben halt auch von Anfang an gesagt, wir nehmen die Ware. Wir haben sie auch angezahlt in der Krise, Geld rübergeschickt.
Das ist schon anders, als andere reagiert haben.
Genau, also die anderen haben halt erstmal gesagt, alles on hold. Wir zahlen nicht, wir nehmen auch nichts und wir melden uns dann wieder so ungefähr. Das haben die Konventionellen gemacht und wir haben uns halt an die Seite unserer Produzenten gestellt und haben gesagt, wir stehen zu euch und hier ist das Geld und bitte produziert, sobald es wieder losgeht. Ja. Und haben uns dann natürlich rückversichert, dass es auch sicher ist, dass es auch weitergeht danach. Mhm. Aber sind dann jetzt auch die Ersten, die dann auch beliefert werden. Und so kommt die Ware dann etwas später im September, Oktober an. Das ist immer noch okay für Herbst, Winter. Die Modeindustrie ist ja ein bisschen pervers und fängt inzwischen im August an, die Winterware in die Läden zu bringen. Und vielleicht rückt sich jetzt alles mal so ein bisschen wieder ins rechte Zeitfenster.
Hat's irgendwie was gebracht,
ne? Genau, das wäre natürlich ganz schön.
Du hast aber auch schon ganz passend zur aktuellen Zeit eine Melaware-Maske an.
Genau. Die habe ich hier um Hals
hängen. Produziert, oder?
Genau, die ist jetzt schon aus Indien gekommen. Das sind die, das ist eine der ersten Muster, genau.
Ja.
Weil gegen Ende des Lockdowns durften die dann schon wieder anfangen, so Essential Items zu machen und Medical Items und dann aber auch sowas wie diese Stoffmasken, die eher so als Behelfsmasken verkauft werden. Für Indien selber, aber auch für den Export. Und wir haben direkt 10.000 Stück produzieren lassen. Und das ist die erste Maske, die Fairtrade und Bio und grüner Knopf zertifiziert ist. Und die kommt jetzt diese Woche bei uns an und liefern wir da noch aus. Genau.
Sie hat so ein cleveres Band.
Genau, das ist ganz praktisch, weil die verliert man ja sonst oft.
Ich bin begeistert. Ich wollte mir sowas selber bauen und hab's einfach.
Ja, dass man die irgendwie schnell griffbereit hat und dann trotzdem auch über die Ohren ziehen kann. Und genau, und das war uns halt irgendwie wichtig, diese Maske zu machen. Natürlich gibt es auch andere Masken und die gibt es auch viel günstiger. Ich meine, die ist jetzt mit 7 € für eine Stoffmaske nicht sehr teuer, aber man kriegt natürlich auch für 1 € diese Kunststoffmasken. Nur, wir haben halt gesagt, wenn die Leute etwas vor dem Mund längere Zeit tragen, dann soll das halt schadstofffrei sein und gesund.
Macht total Sinn.
Genau, dass man halt nicht nur andere schützt durch das Reden, sondern auch, wenn ich einatme, dass man tief ein- und ausatmen kann, ohne sich Schadstoffe dann selber reinzuholen, weil das ist ja auch der Grund von Bio-Baumwolle und biozertifizierten Farbstoffen, dass man halt keine Schadstoffe auf die Haut bekommt. Und ich meine, jeder merkt das vor allen Dingen dann, wenn man es dann an den Mund und an die Schleimhäute geht. Und deshalb ist das halt uns so wichtig gewesen, weil wir da kein Produkt am Markt gesehen haben, was das kann.
Mhm. Frisch aus Indien eingeflogen quasi. Wie kommt man da drauf? Also wie kommt man dazu, die passenden Lieferanten in Indien zu finden? Du hast 2014 gegründet. Erzähl vielleicht mal so ganz kurz, wie kamst du überhaupt auf den Grundgedanken Melaware und wie kommt sowas ins Laufen? Also stelle ich mir unglaublich schwer vor. Also wenn ich kenne, dass hier jetzt ein Unternehmen in Kassel aufzubauen, ist schon nicht ohne. Aber wenn ich mir das vorstelle, man hat da noch Lieferanten in Indien und wie baut man so ein Netzwerk auf? Wie ist das Ganze entstanden?
Ja, also das ist, ich bin auf der anderen Seite immer wieder sehr erstaunt und auch habe hohen Respekt vor Leuten, die hier was gründen oder hier was machen, weil ich mir immer denke, ach, der Wettbewerb ist auch schon so groß und die Kosten sind so teuer und ich denke, dass auf der anderen Seite auch der große Vorteil von Indien ist natürlich ist das super komplex, aber der große Vorteil ist natürlich, dass man ein unglaublich großes Land hat mit sehr, sehr viel Potenzial und ich wollte unbedingt im Bereich Nachhaltigkeit was machen. Aber
du kommst gar nicht aus der Modebranche eigentlich, ne?
Genau, also ich komme nicht aus der Modebranche. Ich hab eigentlich so das Thema BWL und Management und dann später halt auch Business Development und Entrepreneurship, also Gründertum, da habe ich mich immer für interessiert und ich wollte halt meine Leidenschaft für Unternehmertum, Unternehmensführung mit Nachhaltigkeit verbinden. Und da kam die Mode irgendwie, hat da den Weg gekreuzt sozusagen, weil das ein Produkt ist, was man verstehen kann, was man sich beibringen kann. Ist greifbar, genau. Es ist ein Konsumgut, was das zweitwichtigste Konsumgut in Europa. Das heißt, da ist auch ein Markt da. Mhm. Und man kann unglaublich viel aus Baumwolle machen. Also wie gesagt, wir machen daraus Schuhe, wir machen daraus Rucksäcke, man kann Textilien machen und die unterschiedlichsten Formen von Stoffe. Und das ist halt unglaublich spannend gewesen. Und Indien ist das Land auf der Welt, was ein Drittel der weltweiten Baumwolle anbaut. Und wenn es zu Biobaumwolle oder Fairtrade kommt, bis hin zu dem finalen Textil, also haben sie die gesamte Wertschöpfungskette in ihrem Land. Und diese Bedingungen findet man nur in Indien. Und
das heißt, es war von Anfang an für dich klar, wenn, dann Indien?
Ja, das war von Anfang an klar, weil das ist das Land, das einzige Land, wo ich vom Rohstoff bis zum finalen Produkt alles machen kann, nach den Standards, die ich für richtig halte. Und wo man dann auch noch sozusagen auf relativ kurzem Dienstweg die gesamte Lieferkette im Blick haben kann und auch weiter optimieren kann. Und genau, also wir wollten halt nicht so viele Transportwege, weil so ein Textil, also ich meine, viele werben ja auch mit Made in Europe und so weiter, das ist ja auch gut, nur das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil wo kommen denn die Stoffe her und die Knöpfe und die Reißverschlüsse und wie ist der Weg, also von Indien bis nach Portugal oder nach der Türkei, da gibt es viele Zwischenwege und am Ende hat man wesentlich mehr CO2 verbraucht und womöglich in Indien nur Rohstoffe geklaut, in übertrieben gesprochen, oder sehr günstig eingekauft und wir lassen halt maximale Wertschöpfung im Land.
So. Das heißt, wenn wir dich jetzt angucken, das Hemd, du weißt genau, woher kommt der Knopf, das Material für den Knopf und woher kommen die Materialien für den Stoff und so weiter.
Genau, also hier ist noch mehr Sand, hier ist ein Fusing drin, eine Bügeleinlage, hier sind Nähgarne, hier sind Labels drin. Ja. Also es gibt immer sehr, sehr viele Bestandteile. Beim Textil sind es meist zwischen 5 und 10, das ist wenig, beim Schuh sind es bis zu 25. Und dann können wir das ganz genau zurückverfolgen und jedes Produkt hat auch eine Nummer drin. Mhm. Und über die Nummer, aktuell können das nur wir, aber wir können das theoretisch auch technisch dann irgendwann den Verbrauchern zur Verfügung stellen, kann man die Nummer eingeben. Und jetzt sieht man, genau, da kommt die Baumwolle her, da wurde sie entkörnt, da wurde sie gesponnen, dort wurde sie gewebt, gefärbt und so weiter. Das sind ja viele, viele Stationen. Ja. Wir kennen ja oft nur das Bild der Näherin, die dann am Ende das zusammennäht. Das ist so die letzte Station von 15 Stationen, die vorher noch stattfinden. Mhm. Und so stellen wir halt unsere Produkte Stück für Stück zusammen und wählen alles explizit aus, damit das halt, und dann schicken wir halt alles ins Labor, bevor es dann verschickt wird.
Das heißt, 2014 gegründet, wie muss ich mir das vorstellen, wann warst du das erste Mal in Indien, um zu gucken, wie machen wir das Ganze und wann ist das erste Shirt hier angekommen?
Das erste Mal in Indien war ich auch 2014.
Also direkt.
Genau, wir sind im September nach 2014 nach Indien geflogen mit einem kleineren Team. Das haben wir 2 Monate aber vorbereitet und uns überlegt, wen wir besuchen und dann 2014 auch gegründet und dann direkt die erste Order abgegeben. Und es dauert immer ein halbes Jahr, bis die Produkte dann da sind, wenn man bestellt. Egal ob ein neues Produkt oder eine Nachbestellung, es dauert immer ein halbes Jahr in unserem Fall. Und das war dann im April, das erste Mal war die Ware dann da, 2015.
Stolz genau,
das war ja, das war schon spannend auf jeden Fall. So 10.000 T-Shirts, das war die erste Bestellung. Genau, ein einfaches Damen-Herren-T-Shirt in 6 Farben. Und genau, die hatten wir dann hier, da haben wir dann investiert damals und gesagt, dann gucken wir mal. Und dann haben wir das T-Shirt gehabt und damit sind wir dann losgezogen.
Es hat geklappt irgendwie.
Ja, das T-Shirt kam an, genau. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht und die Kunden gesucht, genau.
Das war noch in Lüneburg und 2018 bist du dann nach Kassel mit dem Unternehmen gekommen, quasi zurück in die Heimat.
Genau, also wir waren knapp 4 Jahre in Lüneburg. Das ist eine Ausgründung von der Leuphana-Universität in Lüneburg, die sich auf das Thema spezialisiert hat. Und dann bin ich im Frühjahr 2018 mit einem Teil von einem Team wieder zurückgekommen. Die Logistik ist dort geblieben, in der Nähe von Hamburg. Und jetzt sind wir seit knapp oder etwas mehr als 2 Jahren hier in Kassel.
Das Team ist extra mit hier hingezogen oder hatten die auch Kasselwurzeln?
Zum Teil Kasselwurzeln, zum Teil hatten wir dann welche aus Kassel schon nach Lüneburg zum Einarbeiten gebracht und so weiter. Andere, wir hatten dann noch ein kleines Büro in Hamburg über 1,5 Jahre, wo dann noch 3-4 Leute aus dem Norden gearbeitet haben. Ja. Genau, und teilweise noch welche gependelt und jetzt sind wir aber komplett hier. Genau,
glücklich war so damit in Kassel und
das soll auch hier bleiben. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist schon jetzt. Da waren wir damals auch noch ein bisschen kleiner, als wir umgezogen sind. Und das war auch irgendwie klar, entweder macht man es jetzt oder nie, weil irgendwann kann man so eine Firma auch nicht mehr einfach umziehen. Ja. Da hängen dann ja Mitarbeiter, Familien und Infrastruktur dran. Und ja, jetzt sind wir hier und jetzt bleiben wir auch hier.
Sehr schön.
Ja.
Was hast du vor mit dem Unternehmen? Willst du das machen, bis du alt und grau bist? Oder verkaufst du es irgendwann meistbietend und dann kommt die nächste coole Idee? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also genau, das Unternehmen ist jetzt in dem Sinne nicht zum Verkauf und auch die Anteile nicht. Also das ist eigentlich unbezahlbar. Nicht, weil ich sage, ich will das nicht, sondern einfach, weil ich Sorge davor habe, dass es sonst nicht so weitergeführt wird und sich so entwickelt, wie ich und wie mein Team sich das vorstellt. Also wir wollen unabhängig bleiben und wollen halt Nachhaltigkeitsvorreiter bleiben. Und Deshalb, das würde ich schon, soweit ich denken kann, das sehr, sehr lange gerne weiterführen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch andere Geschäftsführer neben mir gibt oder auch ohne mich laufen kann, ja. Aber die Geschicke sollten schon in meinen Händen bleiben und ja, vielleicht gibt es irgendwann auch noch andere Ideen, die man dann noch draufsetzen kann oder parallel machen kann.
Ja, das heißt Nachhaltigkeitsvorreiter weiterhin aus Kassel.
Genau.
Und das in die Ziel. Ganze Welt tragen.
Ja, das wäre schön natürlich. Also ja. Unser Ziel ist schon, dass die Marke auf jeden Fall bekannt ist. Also, ja. Dass wenn jemand von Mela oder Melaway hört, dass man weiß, ja. Worum es geht.
Hast du Bedenken, dass Corona dem Ganzen jetzt irgendwie einen Knick, also klar, ein kleiner Knick ist jetzt gerade da, aber dass das Thema jetzt irgendwie aufhört oder glaubst du jetzt richtig?
Nee, ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Also ja. Sowohl bei uns als auch in der Branche und die Leute werden definitiv weniger kaufen und die werden zweimal nachdenken, was sie kaufen und alle die im Bereich Nachhaltigkeit was zu bieten haben und die Geschichte dahinter erklären können und da irgendwie konsistent sind, die haben vor der Krise schon Aufwind gehabt und die werden noch mehr Aufwind kriegen. Ja. Also da bin ich ganz zuversichtlich.
Da glaube ich auch ziemlich fest dran. Drei abschließende Fragen an dich, die jeder Gast hier gestellt bekommt. Das prägendste Erlebnis für dich während Corona war?
Ja, ich fand es beeindruckend, dass wir arbeiten ja in internationalen Lieferketten und dass diese Ereignisse eigentlich alle erwischt haben, nur zeitversetzt und jeder irgendwie mit ähnlichen Problemen konfrontiert war und auf seine Art und Weise daraus trotzdem irgendwelche Möglichkeiten gefunden hat, was Positives dem Ganzen abzugewinnen und daraus gestärkt hoffentlich hervorzugehen. Also wir haben da ganz, ganz interessante Partner und Geschichten gehört, die mich sehr zuversichtlich machen.
Ja, das sollten wir uns von Corona beibehalten.
Ja, ich fand es ganz spannend, wie man doch sehr agil privat, aber auch beruflich werden kann, wenn es gefordert ist. Mhm. Und dass man dann doch Dinge anders machen kann, wo es vorher sehr schwierig war. Und diese Gedanken das sollte man sich auf jeden Fall beibehalten.
Mhm. Ja. Der Podcast heißt Kassel denkt weiter. Wir denken jetzt mal 2 Jahre weiter. Was wünschst du dir für Kassel, was in 2 Jahren hier stehen sollte, sein sollte, wie Kassel sein sollte?
Ich habe vor ein paar Tagen meine Schwester, die wohnt in Brüssel und hat mir einen interessanten Artikel geschickt. Oh ja. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Innenstadt und auch ein bisschen die Peripherie drumherum autofrei wird. Mhm. Und ich finde das jetzt schon spannend, dass die Gastronomen die Tische ein bisschen weiter stellen dürfen oder es einfach tun draußen und das Leben ein bisschen mehr auf die Straße und durch das schöne Wetter ja auch bedingt, was jetzt immer mehr kommt. Also einfach mehr Grün, mehr Freiheit, weniger Feinstaub und mehr Ruhe, das würde ich mir wünschen.
Ja, das gucken wir uns in Brüssel ab, ja, würde ich sagen. Genau. Ich freue mich drauf. Schön, dass du da warst. Dann gucken wir mal in den nächsten 2 Jahren, was daraus wird und ob Kassel vielleicht nicht nur in der Modeindustrie Nachhaltigkeitsvorreiter ist. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg.
Ja, schauen wir mal.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung.